Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Von und mit Claudia und Andreas Lutschewitz. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und auch abwechslungsreiche Reise vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Ja, und in den Shownotes verlinken wir, passend zu jeder Folge, ein Buch sowie einen CD-Tipp. Und jetzt Audio ab! Im Jahr 1723 trat Johann Sebastian Bach das bedeutende Amt des Thomaskantors in Leipzig an. Dieses Amt war prestigeträchtig, aber auch fordernd. So war Bach für die Musik in den beiden Hauptkirchen Leipzigs, der Thomaskirche und der Nikolaikirche, sowie für die musikalische Ausbildung der Thomaner verantwortlich. Sein Ziel war es, von Anfang an dem Kirchenjahr musikalisch zu entsprechen und es auch zu bereichern. Und bereits im ersten Amtsjahr komponierte Bach innerhalb kürzester Zeit eine beeindruckende Zahl an Kantaten und bereitete sich gleichzeitig auf die Karfreitagsmusik vor, ein Höhepunkt des Leipziger Kirchenjahres. Die Johannespassion wurde erstmals 1724 in der Nikolaikirche uraufgeführt, und zwar weniger als ein Jahr nach seinem Amtsantritt. Bach war damals ein End-30er und auf der Höhe seiner Laufbahn. Bach soll vor Ostern die gedruckten Texte zur Karfreitagpassion bereits verschickt haben und darin die Thomaskirche als Aufführungsort angegeben haben. Als ihm dann der Entschluss des Rates mitgeteilt wurde, die Passionsaufführungen Jahr um Jahr in den beiden Hauptkirchen abwechselnd durchführen zu lassen, sodass diesmal die Nikolaikirche an der Reihe sei. Bach erklärte sich einverstanden, bat sich aber heraus, dass das dortige Cembalo repariert und auf der Empore der nötige Platz geschaffen würde. Die Johannespassion war also sein erstes großes Passionsoratorium in Leipzig und zeugt von seinem tiefen theologischen Denken, seiner Kenntnis der protestantischen Tradition und seiner dramatischen Musiksprache. Johann Sebastian Bach war einer der bedeutendsten Komponisten der Barockzeit und ein Meister sowohl der geistlichen als auch der weltlichen Musik. Seine Werke zeichnen sich durch tiefe Religiosität, kompositorische Raffinesse und große emotionale Tiefe aus. Und den Text aus dem Johannesevangelium setzt er in der Johannespassion in eindrucksvolle Musik um. Und über die Jahrhunderte hat die Johannespassion viele Fassungen erfahren. Bach selbst hat sie mehrfach überarbeitet, doch dazu später. Heute ist sie ein fester Bestandteil des kirchlichen und konzertanten Repertoires zur Passionszeit und wird oft als Beispiel für Bachs dramatische Gestaltungskraft und tiefgreifende theologische Reflexion zitiert.
Thank you.
Die Johannespassion gliedert sich in zwei Hauptteile, einer vor und einer nach der Predigt. Und der erste Teil beginnt mit dem monumentalen Eingangschor »Herr, unser Herrscher«, den Sie gerade hörten. Ein groß angelegter Chorsatz mit orchestraler Wucht. Es folgt der Verrat durch Judas, die Gefangennahme Jesu und die Verleugnung durch Petrus. Begleitet von leidenschaftlichen Chören und ersten Arien, die das Geschehen meditativ kommentieren. Im zweiten Teil wird vom Verhör Jesu durch Pilatus und die Verurteilung zum Tod berichtet. Begleitet durch bewegende Chöre, die das jüdische Volk als rhetorisches Kollektiv kraftvoll darstellen. Es folgt die Kreuzigung und Jesu Tod, musikalisch in einem eindringlichen Spannungsbogen gestaltet. Und im Schlusschor »Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine« wird die Grablegung Jesu zu einer musikalischen Grablegung. Der finale Schlusschoral »Ach Herr, lass dein lieb Engelein« weist schließlich über den Tod hinaus auf die Hoffnung der Auferstehung hin. Johann Sebastian Bach nutzt für seine Johannespassion musikalische Besonderheiten, so zum Beispiel schroffe Dissonanzen und kurze Motive. Er setzt Turbo-Chöre ein, die die Volksmengen darstellen und ein Schlüssel zur dramatischen Wirkung sind. Bach malt sie klanglich oft in scharfen, kurzen Ausrufen. Ein echtes musikalisches Theater. Diese Turbo-Chöre sind nicht distanziert gemeint. Sie ziehen das Publikum in das Geschehen hinein. So könnte man meinen, dass die Zuhörenden nicht Beobachter sind, sondern Teil der Menge. Ein, nach meinem Verständnis, lutherisches Prinzip. Und für die instrumentale Symbolik verwendet Bach oft gezielt bestimmte Instrumente, um Stimmungen zu erzeugen. So zum Beispiel die Gambe, die Jesu letzte Worte mit fast sakraler Intimität unterstreicht. Oder die Oboen, Traversflöten und Lauten, die unterschiedliche Klangfarben und affektive Nuancen schaffen. Die Arien dieser Passion verstehe ich als inneren Dialog, beinahe als Dialog der Seele. so zum Beispiel bei der folgenden Altarie von den Stricken meiner Sünden. In dieser Arie erkennt der Sünder seine Mitschuld am Leid Christi. Die Musik ist kunstvoll verschlungen und der Begriff Stricke, der für Bindungen steht, spiegelt sich in melodischen Verflechtungen wider. Und der instrumentale Rahmen, gespielt von Oboen und Continuo, scheint wie ein klingendes Seufzen. Theologisch zeichnet sich nach meinem Verständnis das Johannesevangelium durch eine Theologie von oben aus. Jesus wird nicht verraten und überwältigt, er gibt sich selbst hin. Er stirbt nicht im Schrei der Gottverlassenheit, sondern er ruft, es ist vollbracht. Und Bach übersetzt diese theologische Perspektive in Musik. Christus tritt stets gelassen und souverän auf, selbst im Leid. Die Musik unterlegt seine Worte mit einer besonderen Aura, dargestellt durch Streicherakkorde. Der Chor repräsentiert oft die Menschheit und eben nicht nur das jüdische Volk. Die Menschheit, die in ihrer Schuldhaftigkeit dem Leid Christi gegenübersteht. Christus ist kein leidender Mensch, sondern der souveräne Gottessohn, der bewusst den Tod annimmt. Jesus tritt mit innerer Ruhe auf, im Gegensatz zur äußeren Brutalität des Prozesses. Sein Tod ist nicht Niederlage, sondern Vollendung. Und auch die lutherische Theologie ist, so wieder mein Verständnis, stark präsent. Denn der Sünder sieht sich im Geschehen gespiegelt durch Choräle, Arien und Textkommentare. Bach hat die Johannespassion mindestens viermal überarbeitet. 1724 erstellte er die Urfassung. Im Jahr 1725 erfolgte eine zweite Fassung. In ihr wurden einige Arien ersetzt und Bach fügte neue Choräle ein. 1732 oder 35 entstand, so wird überliefert, eine weitere Fassung, die leider verloren ging und nur aus Quellen rekonstruierbar ist. Schließlich entstand 1749, kurz vor Bachs Tod, eine Fassung, die die heute allgemein verbreitete ist. Das zeigt, für Bach war die Passion kein abgeschlossenes Werk, sondern ein offenes liturgisches Ereignis, das er immer wieder anpassen konnte, je nach theologischer Perspektive und musikalischem Bedürfnis. Er überprüfte, umarbeitete, verbesserte, war also stets bemüht, zugleich den Anforderungen der bevorstehenden Aufführung und seinen künstlerischen Idealen, wenn möglich, noch besser gerecht zu werden. Ein Werk im Wandel also. Die Johannespassion stand lang im Schatten des Riesenwerks der Matthäuspassion, obwohl beide letztlich unvergleichbar ihren eigenen Gesetzen folgen. Doch spätestens im 20. Jahrhundert wurde die Johannespassion durch die historische informierte Aufführungspraxis, zum Beispiel durch die Dirigenten Johann Nikolaus Arnoncourt und John Elliott Gardner, zu einem zentralen Werk des Repertoires. Und heute schätzen viele Musiker ihre dramatische direkte Ausdruckskraft, ihre Klarheit und kompositorische Dichte. Und Joachim Kaiser, einer der, wenn nicht sogar der bekannteste Klassikkritiker, schrieb zur Johannespassion: Es ist von großen Dingen und Gefühlen tönend die Rede in der Johannespassion. Wer den Mut hat, dem sich zu überlassen, die Kraft, darauf einzugehen, die Bereitschaft zuzuhören, der wird wahren und immer neuen Gewinn haben.
Wo soll ich mich erquicken? Ach, wo soll ich mich erquicken? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Wo willst du endlich hin? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Wo soll ich mich erquicken? Wo willst du endlich hin? Wohin? Wo soll ich mich erquicken? Wo soll ich mich erquicken?
Mein Fazit, warum die Johannespassion so bedeutend ist, ist daher, summa summarum, da sie dramatischer, kürzer und unmittelbarer als die Matthäuspassion ist und da sie einen dichten musikalischen Diskurs bietet. Und last but not least, da sie belegt, wie Bach das Johannesevangelium musikalisch auslegte und durchlebte. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Danke, dass Sie sich zugeschaltet und bis hierhin gelauscht haben. Schön wäre es, wenn Sie diesen Podcast bewerten und abonnieren. Denn damit erhöhen Sie seine Reichweite und das wiederum würde uns sehr helfen, denn dann werden wir mehr gehört. Und wenn Sie dazu keine Lust oder Zeit haben, dann ist das auch in Ordnung. A bientôt!